Ohne mein Nein lasse! Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 38, wenn ich mich nicht vertue. Heute die Karnevalssitzung unter den deutschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Rotnase Alex.
Servus.
Und das Langohr Marvin.
Hallo.
Wir wollen über Fußball sprechen und auch so ein bisschen über den Trainer. Fangen wir vielleicht mit, naja, kann man es Fußball nennen vom vergangenen Wochenende? Ich bin mir nicht sicher. 90 Minuten Not gegen Elend, Eintracht gegen Kaiserslautern. War nicht wirklich schön anzuschauen.
Es war, glaube ich, ein wirklich krasser Rückschritt zu Stuttgart. Also, und das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, die haben wir gegen Stuttgart ordentlich verloren. Aber das Spiel gegen Stuttgart war wesentlich besser, auch mit 11 Mann, das will ich schon mal ganz klar betonen, als gegen Kaiserslautern. Wie viele Torchancen hatten wir? Eine?
Mit Goodwill, mit Goodwill.
Ja. Das ist ein komplett frustrierender Tag gewesen. Und das, obwohl er so aufheizend angefangen hat.
Aufheizend meinst du jetzt mit dem mit den ganzen Geschichten, die vor dem Spiel gelaufen sind?
In der Tat, ja. Also ich meine, die Anreise war ja sehr heiter. Also ich glaube, wir waren so um halb drei war ich am Hauptbahnhof, bin in die eine S-Bahn eingestiegen, da ging 10 Minuten nichts, obwohl sie dann gleich losfahren sollte, bin ich die andere eingestiegen, 10, 15 Minuten gewartet, ging nichts und dann haben wir uns gedacht, okay, das wird nichts mehr, dann irgendeine Durchsage, dass irgendwie ein paar Kaiserslautern-Fans jetzt in ihrer Ankunft am Sportfeld anscheinend zum ersten Mal eine Straßen- und eine Bahn gesehen haben und gleich nicht genau wussten, wie sie da reagieren sollten und sind über die Gleisen gelaufen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass überhaupt keine Bahnen mehr gefahren sind. Und dann mussten wir uns überlegen, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir sind raus aus dem Frankfurter Hauptbahnhof und sind einfach wild auf die Straße gestürmt, auf der Suche nach einem Taxi. Es war ja alles voll. Ich meine, du hättest ja auch mit dieser Straßenbahn fahren können, aber die war komplett überfüllt. Komplett ging gar nichts mehr. Sind wir auf die Straße, haben wild irgendwelche Taxen angehalten und irgendwann haben wir dann eins gefunden. Es ging ja dann auch recht schnell und glaube ich hat sogar nur so 10 Euro oder so gekostet. Könnten wir eigentlich auch öfter mal machen, so ganz dekadent, ja. Und wir sind auch noch pünktlich gekommen, wären auch regulären Spielanpfiff 30 da gewesen. Im Endeffekt war das irgendwie mal was Besonderes, ja. Es war irgendwie schon eine spezielle Anspannung, aber das Spiel hat diese Anspannung leider nicht bestätigt.
Ja, das ging mir ähnlich. Also ich bin noch relativ früh, ich bin um 14:45 wollte ich mit dem Zug ins Stadion fahren und ich habe wohlgemerkt zwei S-Bahn-Stationen. Das heißt, im Normalfall bin ich von mir zu Hause im Stadion Tür zu Tür 10 Minuten unterwegs. S-Bahn eingestiegen, S-Bahn fuhr nicht los, dann kam irgendwann die Durchsage, Sportfeld gesperrt. Viertelstunde später, Zug immer noch nicht bewegt, dann haben sie irgendwie durchgesagt, dass sie nur eine Station fahren und dann wieder in die andere Richtung. Eine Station wenigstens mitgefahren und dann mit 100 Leuten eine Station vor Sportfeld gestanden. Ja, 50 davon sind dann gelaufen die letzten 4 Kilometer und die anderen sind mit mir da stehen geblieben und wir haben halt versucht, Taxis zu bekommen und das war ein Ding der Unmöglichkeit. Also der Taxidienst Neu-Isenburg hat, glaube ich, geschickt, was er konnte, aber das hat halt bei weitem nicht gereicht und ich hatte halt das Glück, dass irgendwann ein älteres Pärchen kam, wovon die Frau ihren Mann eigentlich nur zum Bahnhof fahren wollte und mich und einen anderen Kollegen dann mitgenommen hatte. Und wir dann, ja, noch relativ zeitnah sogar, also ich war, glaube ich, um 3 im Stadion dann, trotz all dem. Okay. Aber auch ein anderer Kumpel von mir, der ist über den Hauptbahnhof gefahren, der ist dann auch aus der S-Bahn raus in die Tram rein und der ist dann ausgerechnet in eine überfüllte Tram, wo ein paar Fans gemeint haben, sie müssten im Zug springen, was ja auch okay ist. Oh. ja, dann ist die Tram aber angehalten, weil die Achse gebrochen ist. Also ich glaube, so hat jeder so ein bisschen seine Geschichte zum Spieltag zu erzählen.
Was ich so mitgekriegt habe, war ja in erster Linie, warum dann gerade am Hauptbahnhof nichts mehr ging, nicht das Thema, dass da irgendwelche über die Gleise gerannt sind, sondern angeblich wenn man der Offenbacher Post glauben darf, haben wohl Fans aus Kaiserslautern, als sie in den Bahnhof eingefahren sind, die Notbremse gezogen und haben Bengalos gezündet im Bahnhofsgebäude.
Ja, es war wohl kurz vor dem Bahnhof, also bevor
Okay.
sie in den Bahnhof eingefahren sind, haben sie die Notbremse gezogen, sind aus dem Zug rausgelaufen und haben da dann Feuerwerkskörper, Bengalos und allen möglichen Kram angezündet. Ja, und dann ging halt gar nichts mehr. Und das Problem ist, Sportfeld ist halt auch im Rhein-Main-Gebiet ein Nadelöhr. Da gehen halt die ICEs durch und alles. Und wenn da mal 10 Minuten was ins Stocken gerät, dann geht halt auch ganz schnell gar nichts mehr. Und das konnten wir am Samstag mal erleben.
Ja, deswegen ja auch dann Viertelstunde verspäteter Anpfiff. Wegen mir hätten sie aber auch eine Viertelstunde früher aufhören können, also.
Aber was man ja auch mal sagen muss, also das Spiel an sich fing ja grandios an. Also die Choreo, die die Ultras organisiert haben, das war eine der geilsten Choreos aus den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahre. Also die war ja richtig geil.
Ja, findet man auch reichhaltige Videos auf YouTube. Ich glaube, der Sebastian hat eins hochgeladen und der Jörg meine ich auch. Die können wir dann auch entsprechend verlinken. Die sind sehr schick. Es gibt auch das eine oder andere Video von dem ja, von dem Treffen an der Alten Oper, was die Ultras organisiert haben, was ja so zum Einstimmen war, was wohl auch vom Anfang an her relativ harmonisch, zumindest wenn man den Artikel in der Frankfurter Rundschau glauben darf, abgelaufen ist. Wie ich jetzt auch durch so einen Artikel gelernt habe, brauchen Verabredungen, die im Internet getroffen werden und dann so einem Massenauflauf führen, keine Genehmigung, wohingegen Demonstrationen schon vorher angemeldet und genehmigt werden müssen. Also einfach demnächst Demonstrationen im Internet verabreden, dann ist das genehmigungsfrei. Muss wohl auch am Anfang relativ gut und harmonisch gewesen sein, nur dann gab es da wohl auch irgendwie so ein bisschen Randale und Bengalos und was weiß der Geier.
Ernst? Ich war leider nicht an der Alten Oper, wo die ganzen Jungs ja gestartet sind. Hab mir aber die Bilder auf der Ultra-Seite angeguckt und bin eigentlich ein bisschen begeistert. Also, okay, man kann sehen, wie man es will. Natürlich sind auch ein paar Bengalos am Start, aber im Endeffekt ist das doch schon eine geile, also finde ich schon eine recht geile Aktion, ja.
Ist eine
Ganz
durch und
klar.
durch geile Aktion und ich meine,
Ja.
Bengalos sind keine Randale.
Genau, ja. Das
Also
muss man mal ganz klar differenzieren, ja.
man muss, ja gut, es ist schon verboten und außer an Silvester sind auch Feuerwerkskörper verboten. Ja, schlimme Sache, aber halt schon geil und gehört halt auch dazu. Und also wie gesagt, nimmt man das mal außen vor, würde ich nach wie vor sagen, dass das eine friedliche Aktion war, bei der nichts passiert ist.
Ja, also die Videos, die ich gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Was denn davon zu sehen war, weil der Mensch, der das aus dem Pulk heraus aufgenommen hat, halt dann, als es um das Thema dann irgendwie zum Anheizen mitzuklatschen ging, das natürlich auch gemacht hat, obwohl er die Kamera in der Hand hat und du dann halt in dem Moment nichts mehr gesehen hast und außer dem wilden Trommeln auf das Mikro auch nichts mehr gehört hast. Top.
So, ja, aber jetzt war alles so geil. Fängt an um 10 Uhr, fangen die Jungs an, richtig Gas zu geben. 15 Uhr, 15:30 Uhr, die mega geile Choreo, ja, wo ich mich kaum von satt sehen kann. Aber es schwappt nichts auf das Spielfeld über. Da stelle ich mir schon eine Frage, was das sein soll.
Genau, also überhaupt nichts. Und ich meine, zum Schluss kamen ja auch wieder die Rufe, wir geben alles und ihr nichts. Und das ist halt auch genau den Nagel auf den Punkt getroffen. Also besser, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Die Fans haben halt wirklich gegeben, was sie konnten. Die Stimmung im Stadion war grandios. Die Lautstärke war geil, die Choreo war geil, der ganze Tag war geil. Es war super schönes Wetter, idealer Fußballtag. Wenn wir nur 1-0 gewonnen hätten oder halbwegs vernünftig gespielt hätten, wäre das der geilste Spieltag der ganzen Saison gewesen, so verkorkst sie auch sein mag. Aber mit dem, was die Mannschaft geboten hat, ja, war es halt im Endeffekt ein geiles Drumherum und zwischendrin musste ich mir halt gezwungenermaßen ein schlechtes Regionalligaspiel angucken.
Ja,
Mit noch
das ist.
dazu scheiß Kaiserslautern, ne? Die im Block meinen, sie müssten zündeln in meinem Stadion und noch dafür gesorgt haben, dass wir eine scheiß Anreise hatten.
Ja, genau. Und wir wahrscheinlich jetzt wieder eine Strafe bekommen, weil die dem, ja genau, weil du schon gesagt hast, die dämlichen Lauterer es nicht unterlassen können, mal ihre Bengalos mal irgendwo anders zu zündeln. Also das wird ja dann auch wieder so kommen, ja. Aber also für mich ist das alles irgendwie ein bisschen unbegreiflich. Ich meine, guck mal, das war jetzt eine einmalig geile Aktion, was die Ultras da gemacht haben. Und da denke ich natürlich, dass das jetzt viele vielleicht schon kalt lässt. Aber so mal so 5% mehr im Leistungsvermögen doch draufhaut. Aber es kommt nichts, es kommt nichts. Und das finde ich halt immens enttäuschend, weil das, was die Ultras da gemacht haben, wo die ganzen Fans aber auch mitgemacht haben mit der Stimmung, die von Anfang an ja richtig gut war. Und ich sag mal eins, er hätte ja nicht unbedingt gleich ein Tor fallen müssen, aber wäre in den ersten 5 Minuten, hätten wir da mal richtig Gas gegeben, hätte das Stadion noch mehr gebrannt und da wären die Kaiserslautern dann nach Hause gegangen und hätten alle geheult, ja. Aber nein, es kam ja gar nichts und der Angriff von der Eintracht, ich weiß nicht, der war absolut non-existent, das muss man mal ganz klar sagen. Man kann mir auch erzählen, was du willst, hier eine Woche im Trainingslager, du hast auch nichts gemerkt hier von den Freistößen, anscheinend es wurde doch gesagt, die haben Freistöße gelernt. Meine Fresse, wenn die so Freistöße lernen, das kann ich ja mit besoffen besser, ja, tut mir
Ja, nicht
leid.
nur Freistöße, auch Eckbälle. Wenn du da siehst, was da an Ecken, wie die da reinkamen und was dann da draus gemacht worden ist, also bitte nein.
Nee, also da können sie nochmal ein komplettes Trainingslager hinten dranhängen. Also der Marvin und ich, wir standen unten im Block relativ dicht beieinander und da kam so der erste Freistoß rund um den 16er, da haben wir uns noch angeguckt mit erhobenem Daumen, hey, das haben wir geübt, wir waren im Trainingslager, jetzt kommt's und was kam? Nichts. Also es kam halt gar nichts und die Chance wäre halt wirklich da gewesen, weil die Lauterer, die waren so ungefährlich. Die haben doch selber überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Also
Überhaupt
wenn
Scheiß.
wir mal die Chance gehabt haben, irgendwas zu reißen, dann am letzten Wochenende.
Ja.
Und es hat alles dafür gesprochen, die Ultras, dadurch, dass das Spiel auch eine Viertelstunde später angepfiffen wurde und schon viele im Stadion waren, die haben die Mannschaft angefeuert beim Warmmachen. Also die Mannschaft muss wirklich gefühlt haben, dass die komplette Unterstützung da ist.
Ja.
Und gibt nichts zurück, also gar nichts.
Ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, aber Alex, wie du richtig gesagt hast, das war jetzt eine gegnerische Mannschaft, die du einfach auch besiegen musst, weil sie wirklich komplett schwach ist. Also,
Mit
ich
dem, was
meine,
die gebracht haben, die hätten wir überrollen müssen.
die müssen
Also
auch
wir hätten
absteigen.
mit
Also,
4, 5-0 hätten wir vom Platz gehen müssen.
ja,
Und wir
und
kommen mit null wirklichen zwingenden Torchancen raus.
für mich symptomatisch war dann die letzte Szene von Lakic, der dieses Tor einfach machen muss und dann auch ganz klar die 3 Punkte nach Lautern mitnehmen. Ich bin froh, dass er den natürlich nicht reingemacht hat. Aber meine Güte, wenn du so eine Chance versiebst, dann tut mir leid, dann geht es auch auf direktem Wege wirklich wieder in die zweite Liga. Ob mit uns, das frage ich zwar kaum noch zu bezweifeln, ja, aber ich hoffe, dass es noch anders kommt. Aber trotzdem tut mir leid, aber die Mannschaft war so schlecht, ja. Im Endeffekt war 0-0 das gerechte Ergebnis, aber es ist halt sehr, sehr ärgerlich, dass du mit so einem Ergebnis wirklich dann nach Hause fahren musst.
Was ja sehr enttäuschend war, war, dass ja diesmal nicht nur auf der linken Seite nichts ging, sondern eigentlich auch die rechte Seite ziemlich tot war, was so das Spiel nach vorne anging. Also das war ja non-existent und das Spiel durch die Mitte war ja auch mehr ideenlos und versucht dann da mit der Brechstange und noch so ein Dribbling, das funktioniert dann halt auch nicht so wirklich.
Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich meine, das Spiel gegen Lautern ist eine Kopie aller Spiele, die wir vorher vor dem Stuttgart-Spiel hatten. Also
Ja.
was willst du denn da jetzt noch analysieren? Ja, wir können wieder sagen, dass nirgendwo irgendwas ging. Also da brauchst du nicht mehr analysieren. Das war wieder genau der gleiche Scheiß. Kann man sich Podcast-Folge, keine Ahnung, 30 bis 34 anhören und ist egal. Tauscht mal einfach den Gegner aus. Gleiches Spiel.
Ja, ist auch eigentlich genau das, was ich mir auch gedacht habe. Es ist eigentlich komplett irrelevant, was wir jetzt darüber erzählen, ob Gekas wieder da hinten rumgefallen ist und ob Amanatidis zu spät reinkam. Alles das gleiche Palaver.
Genau,
Fakt
wir
ist.
können auch noch mal über Elfmeter diskutieren, ob der hätte gegeben werden müssen oder nicht. Ist gleiche Diskussion wie bei dem Spiel gegen Stuttgart. Ob das Tor jetzt ein reguläres Tor war oder nicht. Alles drauf geschissen. Also läuft halt nicht.
Bei unserem Glück hätte uns der Elfmeter auch nichts gebracht, weil wir wahrscheinlich sowieso verschossen hätten.
Ja, wobei, das darf man halt so nicht sehen, weil ich meine, du siehst ja die anderen Mannschaften, hier, wer hat sich denn Elfmeter 3 Punkte ergaunert? Auch Stuttgart hat sich auch nur durch den Elfmeter 3 Punkte ergaunert, ja, und genauso war es ein anderer Abstiegskonkurrent, auch 3 Punkte durch den Elfmeter, hier, wer waren das? War das nicht Gladbach?
War,
Keine
glaube ich,
Ahnung, ja.
Gladbach, ja.
Ja, auch nur durch den Elfmeter 3 Punkte ergaunert, also muss man schon mal sehen, spielerisch läuft da ja überall nichts zusammen, ja. Und so ein Elfmeter hätte schon was gebracht, aber abgesehen davon, ist es trotzdem einfach erschütternd. Es ist erschütternd, dass wir offensiv einen Scheiß zustande bekommen. Und ich bin auch jetzt nicht mehr in der Verfassung, dass ich mich irgendwie hier noch zurückhalten kann. Auch ein paar Tage danach ist es einfach für mich erschütternd, dass wir so unglaublich beschissen nach vorne spielen. Das kann ich nicht begreifen. Selbst gegen den letzten Zigeunergegner, wie diese dämlichen Kaiserslautere, kriegen wir nicht mal gebacken, zwei anständige Angriffe hinzubekommen. Da fehlt mir jedes Verständnis.
Ja, und das Problem ist halt, wenn du halt auch mal so ein bisschen perspektivisch guckst, wir sind genau an dem gleichen Punkt, wo damals der Funkel rausgeschmissen wurde und das Skibbe gekommen ist. Also es ist wirklich ein Abbild der Saison. In der Rückrunde ging auf einmal das große Zittern los. Wir haben maximal, ich glaube, 33 Punkte haben wir in der Saison geschafft. Funkel raus. Wir sind genau an dem gleichen Punkt.
Ja.
33 Punkte werden uns dieses Jahr aber nicht retten.
Auf keinen Fall, auf keinen
Na,
Fall.
bin ich mir nicht so sicher.
Ey,
Das Glück,
das
was wir
ist so
dieses
knapp.
Jahr haben, ist genau das gleiche Glück, was wir vor 2 Jahren haben. Es sind immer noch genug Mannschaften dabei, die noch beschissener sind wie wir. Und dazu zähle ich Gladbach, das ist für mich 1A-Abstiegskandidat. Die werden nicht mehr da unten rauskommen und die werden noch irgendjemanden mitnehmen, der nicht Frankfurt ist. Da bin ich mir nach wie vor sicher. Aber nichtsdestotrotz muss man halt auch noch ein bisschen was dafür tun. Also ich glaube nicht, dass wir absteigen, weil es gibt noch eine Handvoll Leute, die ähnlich beschissen oder beschissener spielen. Nur die Frage ist halt, warum?
Also
Also die
Alex, mal
Frage
ganz
ist,
ehrlich.
warum wir immer so eine gute Saison hinlegen von einer total beschissenen. Und die andere Frage ist halt auch, ist ja auch eins der Themen, die wir irgendwie am Diskutieren sind oder heute auch noch besprechen wollen, was bringt denn uns ein neuer Trainer? Ist es dann die nächste Situation, wo du sagst, okay, nächste Saison, hurra, 45 Punkte, wir träumen vom Europapokal und in der übernächsten Saison werfen wir ihn wieder raus, weil wir wieder bei 30 Punkte angelangt sind. Also ist das doch kein Konzept.
Also Alex, mal ganz ehrlich, ne? Du hast jetzt Gladbach genannt. Gladbach, das ist alles so eng mittlerweile. Ja, da ist auch Gladbach nicht mehr sicher, dass die absteigen. Auf gar keinen Fall. Die haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen. Die gewinnen jetzt noch eins und dann haben sie schon wieder fast so viele Punkte wie wir. Das hört sich jetzt alles blöd an, aber das ist alles so eng da hinten. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, dass wir jetzt hier nicht absteigen. Also ganz ehrlich, Gladbach hat auch viel mehr Momentum als wir momentan. Die haben zwei Spiele hintereinander gewonnen und es gibt auch kaum Mannschaften, die momentan beschissener spielen als wir. Das ist nur Kaiserslautern momentan. Selbst Stuttgart gewinnt ja jetzt. Die haben auch zweimal hintereinander gewonnen. Gut,
Ja.
wenn ich wirklich noch als ganz kleinen Abstiegskandidat sehe, neben Kaiserslautern, ist St. Pauli. Die kriegen auch jetzt andauernd die Hucke voll, aber dagegen die spielen wir in 2 Wochen. Und da müssen wir wirklich gewinnen. Da müssen wir 100 Milliarden prozentig gewinnen. Wenn wir jetzt gegen Schalke einen Punkt holen, dann bin ich eigentlich wahrscheinlich sogar schon zufrieden, obwohl das wahrscheinlich auch zu wenig ist. Aber St. Pauli, abstiegen, absteigen.
Das ist halt genau der Punkt. Also ich meine, du sagst zwar, es ist mittlerweile so eng da hinten, aber Gladbach hat 22 Punkte, wir 28. Da sind 6 Punkte dazwischen. Wir spielen nächstes Wochenende gegen Schalke. Die liegen 3 Punkte vor uns.
Ja,
2 Punkte vor uns. Wenn
zwei,
wir
ja.
gegen Schalke gewinnen, dann stehen wir schon wieder vor Schalke und das bedeutet, dass wir schon wieder auf Tabellenplatz 9, 10 irgendwo rumeiern.
Aber glaubst du denn, dass wir wirklich gegen Schalke gewinnen? Also meine Güte, wir geben doch
Was?
jetzt momentan jedem die Punkte, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Jetzt mal, seien wir doch mal
Was
ehrlich, ja?
soll ich noch sagen, was ich glaube? Natürlich glaube ich, dass wir gegen Schalke gewinnen, weil wir einfach gegen Schalke gewinnen müssen. Aber ich habe letzte Woche gesagt, dass ich mir todsicher bin, dass wir
Ja.
gegen Kaiserslautern gewinnen. Ich war davor die Woche ein bisschen skeptisch, wo ich gesagt habe, naja, Stuttgart gewinnen, weiß ich nicht. Gutes Spiel mit einem dreckigen Punkt hinten raus, bin ich zufrieden. Aber Lautern muss, und in der gleichen Situation stehe ich jetzt, wo ich sage, naja, okay, wenn wir jetzt gegen Schalke gewinnen und dann kommt St. Pauli, dann sieht die Welt schon wieder anders aus, weil danach die Spiele, die dann kommen, die sind ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass du sagen kannst, locker flockig aus der Hüfte raus.
Richtig. Eigentlich ist auch Schalke jetzt schon ein Spiel, jetzt gerade nachdem sie weil ja dann auch diese Champions League-Woche hinter sich haben, wo sie eh ein bisschen kraftloser sein werden, wo du wirklich Punkte mitnehmen kannst. Und dann auch St. Pauli, aber was danach kommt, ist wirklich hartes Holz.
Ich wollte gerade sagen, gehen wir es doch einfach mal so Stück für Stück ein paar Spiele durch. Wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass wir so irgendwas um die 9 Punkte noch mindestens brauchen, damit wir halbwegs ungefährdet die Saison abschließen können.
Ich
Ich
schätze
schätze
mir nicht so
neun.
sicher.
Doch, ich schätze 9 Punkte brauchst du schon, auf jeden Fall. Die anderen, die anderen haben alle viel mehr Momentum. Das Einzige, nur St. Pauli und Lautern stehen ähnlich mit dem Rücken zur Wand wie wir momentan, weil sie auch komplett kraftlos sind. Aber ganz ehrlich, sagen wir nochmal seien wir doch mal ehrlich, Stuttgart wird sich da ohne Probleme rausboxen. Die haben jetzt einigermaßen ein paar dreckige Siege vollbracht und die stehen nicht mehr großartig lang da unten. Und Gladbach bin ich mir wirklich auch nicht sicher. Aber gut, gehen wir mal wirklich die Gegner durch. Das heißt, es ist jetzt also erstmal Schalke.
Ja.
Dann St. Pauli.
Das sind nur 6-Punkte-Spiele, das sind 100.000-Punkte-Spiele. Also die zwei Spiele, was soll ich denn sagen, die müssen halt gewonnen werden. Aber ich habe halt, während ich sag, habe ich schon Angst, dass wir mit keinem Punkt und keinem Tor aus der Scheiße rausgehen.
Ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es irgendwie lustig, ja. Danach?
Wolfsburg.
Wolfsburg. Auswärts.
Auswärts.
Naja. Wolfsburg. Und die stehen auch unten. Die stehen auch unten.
Ich wollte gerade sagen, die haben es jetzt auch nicht einfach, aber irgendwie...
Man könnte ja jetzt wieder zu der altbekannten Theorie zurückgreifen. Wir spielen auswärts gegen eine offensiv starke Mannschaft, die ein Diego hat, der ein Spiel organisieren kann. Da tun wir uns leichter. Wenn man am Strohhalm greifen will, wäre das, dass wir gegen Mannschaften spielen, wo wir das Spiel nicht machen müssen. Weil, also gerade Kaiserslautern, da haben wir ja so klar demonstriert, dass wir nicht in der Lage sind, auch nur einen Spielzug aufzubauen. Klarer geht's, glaube ich, nicht.
Aber das haben wir ganz ehrlich, das haben wir schon die ganze Saison demonstriert, dass wir, wie übrigens zwei Drittel der Bundesliga-Mannschaft, nicht in der Lage sind, ein Spiel zu gestalten. Das ist bei ganz anderen Mannschaften übrigens auch noch das Problem, ja. Aber das haben wir natürlich.
Bayern München an.
Ja, abgesehen davon, es gibt momentan eine Handvoll Mannschaften wie Leverkusen, wie Dortmund, die auch wirklich gegen, oder mit Abstrichen vielleicht auch nochmal die Bayern, wenn es gut läuft, aber die haben auch ein zu durchschaubares Konzept, die wirklich ein Spiel einigermaßen machen können. In der Regel ist das dann aber auch viel zu abgeklärt und viel zu standardisiert, wie das Ganze abläuft. Aber ganz realistisch gesehen müssen wir mindestens 5 Punkte aus den drei Spielen holen, die jetzt kommen mit Schalke, St. Pauli und Wolfsburg. 5 Punkte müssten passen. Und danach geht's gegen Werder zu Hause, auch ein Abstiegskandidat.
Jetzt erklär mir mal, wie du aus 2 Spielen 5 Punkte holst.
Aus drei.
Ach so.
Schalke, Pauli und Wolfsburg.
Ne, aus 2 wäre gut. Ich kenne Bayern nie so gut in Mathe. Ja, also könnte ja passen. Nee, also ich meinte aus 3 Spielen. Dann geht's gegen Bremen. Die standen auch die ganze Zeit unten drin, haben jetzt einen wichtigen Sieg geholt. Die sind auch nicht mehr lang da unten, weil das bei denen mehr stimmt als bei uns. Bei denen ist das mannschaftliche Gefüge immer noch besser vorhanden und die Autorität des Trainers ist halt auch bei weitem viel besser und unangetasteter, als es bei uns der Fall ist.
Ah, das würde ich gerade bei Bremen nicht unterschreiben. Ich meine, da redst du halt über ein Gespann.
Ja, gut, und aber...
Wenn du was in Frage stellst, dann im Prinzip das Duo. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr so angetastet und ich glaube, die haben genauso viel Druck von außen gehabt, wenn nicht sogar noch haben, wie wir ihn gerade verspüren. Nur, dass wir halt einen Bruchhagen haben, der vorne wegläuft und sagt, Trainer unantastbar. Und bei denen deckeln sie sich halt gegenseitig.
Ja, über das Thema Trainer unantastbar können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Nach Werder dürfen wir nach Hoffenheim fahren.
Genau, da fahren wir nach Hoffenheim, da gibt's nichts, also gibt's wahrscheinlich keine Punkte. Gegen Bayern direkt danach gibt's keine Punkte. Gegen Mainz, in Mainz wird's schwer. Ich denke, da könnten wir, wenn wir wieder ein bisschen davor schon Punkte geholt haben, könnten wir da vielleicht auch noch einen Punkt holen. Dann zu Hause gegen, am 33. Spieltag zu Hause gegen Köln. Das kann immens entscheidend werden. Wahrscheinlich nicht mehr für Köln, die sich vorher schon gerettet haben, aber für uns. Und meine Güte, dummerweise hatte ich das Ende der Hinrunde gesagt. Wir spielen am letzten Spieltag, logischerweise gegen Dortmund, auswärts. Und ich hatte damals gesagt, ich hoffe, dass es für uns kein entscheidendes Spiel ist. Dummerweise kommen wir jetzt wirklich in die Situation, dass es möglich sein kann. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass Dortmund die Meisterfeier macht und sie uns dadurch komplett abschießen. Habe ich überhaupt keinen Bock.
Naja, ich glaube nicht, dass es so weit kommt.
Glaube ich auch nicht.
Ja, wir haben ein hartes Programm, aber unsere Konkurrenz ist ja auch nicht wirklich leichter dran. Also wenn du jetzt mal zum Beispiel beim Beispiel Gladbach bleibst, die für mich eigentlich schon abgestiegen sind, wenn du dir denen ihr Restprogramm anguckst, das sieht fast identisch aus mit unserem. Die müssen noch gegen Bremen, die müssen noch gegen Bayern, die müssen noch gegen Dortmund, gegen Hannover 96, gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Hamburg. Das sind alles die Clubs, die momentan oben stehen. Und die dürfen alle nochmal entweder nach Gladbach fahren oder Gladbach empfangen. Und da will jeder 3 Punkte mitnehmen, weil jeder auch die Punkte braucht.
Ich traue es auch jedem außer uns zu.
Ja.
So, und die haben noch an, ich sag mal, wirklichen Abstiegsduellen, die sie noch zu führen haben, spielen sie noch gegen Lautern und gegen Köln. Und ansonsten kommen nur Mannschaften aus den oberen acht.
Ist natürlich.
So, und die haben jetzt 22 Punkte, wir 28. Also es ist zwar grotesk, dass ich mich jetzt darauf berufe, dass die anderen ein härteres Programm haben wie wir und beschissener spielen, aber das ist dieses Jahr unsere Chance. Was heißt unsere Chance? Das Einzige, worauf wir hoffen können.
Aber das Problem ist, die ganze Leistung in den letzten Wochen gibt einem halt wirklich kaum Hoffnung, dass da noch was geht, weil der Teufel will's, und damit meine ich jetzt nicht den Teufel aus Kaiserslautern, und am Ende des Tages stehen wir unverhofft doch wieder auf dem Abstiegsplatz. Und ich meine, wir kennen dieses Abstiegsgespenst, es ist nicht allzu weit entfernt. Und ich denke, da muss man halt gegenwirken.
Ich sehe es übrigens nicht ganz so wie du, Marvin. Also ich denke, gegen die Bayern haben wir durchaus eine Möglichkeit, Punkte zu holen. Ist halt da die Frage, wer sich eher fängt. Da sind beide Mannschaften in einer, ich sag mal, ähnlichen Situation. Die Mannschaft findet nicht wirklich zueinander. Der Trainer hat nichts mehr zu sagen. Nur dass es in Bayern halt schon klar ist, dass der Trainer eigentlich nichts mehr zu sagen hat, sondern nur noch bis zum Ende der Saison bezahlt wird. Das Thema ist bei uns noch nicht geklärt, aber bis dahin wird es soweit sein. Ist da einfach die Frage, welche von den beiden Teams sich eher fängt. Und Dortmund denke ich eigentlich auch, dass wir Möglichkeit haben, einen Punkt mitzunehmen. Da hoffe ich halt so ein bisschen drauf, dass das Thema für die schon ein bisschen früher geklärt ist und die einfach so dermaßen im Bierrausch sind, dass die da sowieso kein gescheites Spiel mehr auf die Reihe kriegen.
Ja, wenn alles normal läuft, ist es ja auch schon relativ frühzeitig der Fall. Also ich meine, Dortmund hat jetzt einen ordentlichen Abstand nach vorne. Wenn da jetzt nicht mehr wirklich viel schief läuft, dürft die das, wenn die gegen uns spielen müssen, dann schon lange geklärt haben. Da hast du schon recht. Da könnte man vielleicht auch auf den einen oder anderen Gnadenpunkt hoffen, ja, falls es für uns noch wichtig wird. Aber ich wollte es halt eigentlich, ich will es nicht darauf ankommen lassen, ja. Weil gegen Dortmund, naja. Aber gut, was kann man tun? Ich meine, die Frage ist, was kann man jetzt tun? Wir brauchen jetzt nicht mehr gegen das Spiel, über das Spiel gegen Kaiserslautern reden. Das war für die Katz, ja, das hat im Endeffekt keinen großartigen Ertrag gebracht. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter bei der Eintracht?
Da hängt automatisch die Frage dran, erstmal, wie geht es weiter mit dem Trainer?
Alex.
Also ich glaube, dass der Skibbe auf jeden Fall noch die nächsten zwei Spiele da bleiben wird und ist meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, weil was ich eben schon gesagt habe, ist, ich habe halt keine Ahnung, was ein neuer Trainer bringt. Wir haben das Spiel gerade durch, ja, wir haben die Parallelen Anfang der Saison schon ein bisschen gezogen und sie werden halt immer massiver deutlich. Dass es keinen Unterschied macht, ob ich einen Funkel auf der Bank sitzen habe oder einen Skibbe. Wir beschweren uns über exakt die gleichen Sachen vor 2 Jahren und keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob es einen Unterschied macht, mit der Mannschaft zu spielen und draußen sitzt ein Funkel, ein Skibbe, ein Koller oder weiß der Henker was.
Also ich finde ganz ehrlich, die Unterschiede sind, also jetzt sehe ich selbst jetzt noch, das will ich aber gar nicht jetzt so positiv, weil du kannst das Ganze jetzt auch mal ein bisschen ins Negative drehen, wenn du willst, weil bei Funkel haben wir wenigstens immer sicher auf Punktsicherung gespielt. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass uns so ein 3-0 gegen Stuttgart passiert wäre mit Funkel, das will ich nur mal so sagen. Wenn er da nach
Wäre es
der
ein
70.
1-0
gemerkt hat,
gewesen?
nee, wäre es ein 0-0 gewesen. Also
Wo? Bin ich mir nicht so
glaube
sicher.
ich.
Dafür haben wir einfach in der Saison auch viel zu wenig Punkte geholt. Also ich meine, wir haben die
Ja.
Saison mit 33 Punkten abgeschlossen. Das
Genau.
heißt, so unsere Punktsicherung haben wir auch nicht gehabt. Und
Ja.
unsere defensive Ausrichtung, die ist halt auch wieder ganz klar da. Die Leute arbeiten viel nach hinten und ein Alex Meyer wird immer gelobt, wie sehr er nach hinten arbeitet, aber will kein Mensch. Der soll vorne ein Tor machen. Meinetwegen
Also,
verliere ich auch gerne 5-0 gegen Stuttgart, wenn ich aber ein Spiel gegen Kaiserslautern in der Woche drauf 1-0 gewinne.
ja, das weiß ich ja, bestimmt.
Ich meine, unser Torverhältnis ist eh für den Arsch.
Ich sag mal, wenn man die jetzige Situation mit der von vor 2 Jahren vergleicht, und das tun wir ja definitiv, war damals die Konsequenz, den Trainer zu wechseln, und sie wird wahrscheinlich auch diesmal die Konsequenz sein, den Trainer zu wechseln. Man kann jetzt über den Zeitpunkt sicherlich noch diskutieren. Ich bin der Meinung, dass es nach Schalke knallen wird, wenn wir da ohne Punkte und ohne Tor nach Hause fahren. Die Frage ist aber auch, ob die Situation nicht schon viel früher hätte
Ja.
geändert werden müssen, weil, ich sag mal, die
Die
ganze.
Situation kannst du nicht ändern. Also ich meine, ein neuer Trainer kommt rein, der sorgt für kurzfristige Motivation, weil er Dinge anders macht, weil jetzt Aufbruchsstimmung da ist, weil Sachen anders laufen, aber der wird nach spätestens 10 Spieltagen wieder an genau der gleichen Situation stehen, weil die Mannschaft einfach eins und dieselbe ist. Und wenn du jetzt einen
Also,
neuen Trainer holst und sagst, okay, dann musst du aber den Umbruch komplett vollziehen. Aber das kannst du nicht machen, weil wir dafür kein Geld haben. Wenn ein neuer Trainer kommt, muss der ein neues Konzept reinbringen und muss sagen, da wollen wir hin und das erreiche ich damit. Und dann muss der halt ganz klar die jetzige Mannschaft auf den Prüfstand stellen und sagen, erreiche ich das mit denen? Und wenn die Antwort darauf nein ist, dann halt sagen, okay, dann ziehen wir jetzt einen Schlussstrich und fangen neu an. Aber die Möglichkeit können wir einem neuen Trainer nicht bieten. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir haben, zusehen, dass wir umgehen können. Und das kann meiner Meinung nach ein Funkel so gut wie ein Skibbe, so gut wie weiß ich nicht wer. Aber wir haben kein Geld, um einen Umbruch zu schaffen.
Ganz grundsätzlich will ich erst nochmal sagen, dass die Situation anders ist als vor 2 Jahren. Also, weil vor 2 Jahren, musst du mal ganz klar sagen, hatten wir wesentlich mehr Verletzte, wesentlich mehr Dauerverletzte. Da ist unser kompletter Sturm ausgefallen. Diesmal ist er einfach zu unfähig und trifft das Tor nicht. Ja? Also, ich meine, wir haben damals keine 4 Millionen miese gemacht, sondern wir hatten damals schon ein ausgeglichenes Konto. Jetzt haben wir 4 Millionen minus gemacht und die Leute, die Skibbe geholt hat, haben zumindest in der entscheidenden jetzigen Zeit nichts gebracht. Sowohl bei Schwegler, der momentan seiner Form hinterherläuft, als auch ein Gekas, der das Tor schon lange nicht mehr wirklich gesehen hat. Und von Altintop brauchen wir gar nicht zu reden. So, das Problem, was wir haben, das ist, da hat die Alex auch richtig angesprochen, jetzt einen Trainer zu holen, ist wirklich immer nur eine kurzfristige Lösung. Deswegen, wenn ich sage, ich bin auch am Überlegen, ich weiß auch nicht genau, aber trotzdem will ich es wahrscheinlich gut finden. Die Alex hat gemeint, er bringt die ersten 10 Spiele was. Wir haben nur noch 9 Spiele. Wir haben nur noch 9 Spiele. Also wenn er für 9 Spiele mir was bringt, ist es mir recht. Und genau das muss eigentlich die Idee sein. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht auch gar keinen Trainer holen, der langfristig für eine lange Zeit gedacht ist. Weil du bekommst jetzt, das haben auch die Bayern das Problem im größeren Maße, kaum gescheite Trainer, mit denen du langfristig arbeiten kannst oder die auch dem Profil der Eintracht eigentlich im ursprünglichen Sinne entsprechen würden. Das ist das Problem. Deswegen würde ich eigentlich so eine Kurzzeitlösung wie jemand wie Meier, der aber natürlich nicht zur Eintracht geht, weil er mit der Eintracht nie keine Verbundenheit hat, und auch dafür schon viel zu alt ist, um noch welche aufzubauen, würde ich eigentlich bevorzugen. So eine Kurzzeitlösung, interimsweise einfach. Weil du merkst, die Mannschaft ist komplett fertig, komplett down. Sie wissen selbst nicht mehr, was Sache ist. Die Motivation, der Trainer erreicht die Spieler ja auch nicht mehr mit der nötigen Motivation. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was der Skipper gemacht hat in der letzten Zeit. Aber meine Güte, dann stelle ich doch mal ein Video zusammen von den Spielen in der Hinrunde, die richtig gut gelaufen sind. Das ist doch auch mal eine Motivation. Zeig mal, Jungs, ihr seid doch nicht so behindert. Da, seht doch das Video, machen wir hier mal 30 Minuten Videosession. So läuft's, so geht's, ihr könnt's doch. Also seid mal ein bisschen positiver, aber anscheinend funktioniert es nicht oder er macht es nicht. Vielleicht ist er da auch zu einfallslos. Momentan höre ich immer wieder viele Interviews, aber rum kommt leider nichts.
Die Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist nochmal, wann hat das Thema angefangen? Hat es nicht eigentlich schon damit angefangen, dass der Trainer Stück für Stück so ein bisschen entmachtet worden ist ab dem Zeitpunkt der Winterpause? Diese
Nein.
ganze Transfergeschichte
Nee.
mit Ochs hin und her, diese ganze Amanatidis-Geschichte im
Da waren wir schon
Prinzip.
mittendrin.
Ja, das ist alles, das geht mir auch alles auf den Sack, dass hier jeder irgendwie meint, ja, scheiß Amanatidis, hier die Konfrontation, das ist alles Kinkerlätzchen. Wo es Problem war, und das hat der Thomas Wagler letztens im Doppelpass sehr richtig gesagt, und wo wir uns alle viel zu wenig mit beschäftigt haben, war die Tatsache, dass wir gegen Aachen rausgeflogen sind im DFB-Pokal. Das war ein ganz großer Knackpunkt, der anscheinend bei der Eintracht überhaupt kaum Beachtung gefunden hat. Die Fans haben das viel größer gesehen und wir haben es auch strittig behandelt in unserem Eintracht-Podcast. Als die Spieler, die Verantwortlichen das wirklich gesehen haben. Da fing es an und das zieht sich halt jetzt wie ein roter Faden.
Sehe ich genauso. Also auch die Leute, die immer sagen, ja, man darf jetzt nicht alles schlecht reden, was in der Vergangenheit gut war. Wir haben es auch nie so gut geredet, wie es vielerorts dargestellt wird. Also ich meine, wir haben die ersten 5 Spiele in der Hinrunde komplett in den Sand gesetzt. Dann lief es ein paar Spiele ganz ordentlich, aber dann ging zum Ende der Rückrunde eigentlich auch die Kurve schon nach unten.
Das stimmt,
Ja,
ja.
wir haben als letztes Spiel gegen Dortmund gewonnen, aber das war auch ein dreckiges 1-0. Also das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Wir hätten es mit Pech auch verlieren können. Und dann kamen halt viele Sachen dazu. Wie gesagt, gegen Aachen haben wir genau die gleiche Art von Spiel gezeigt, wie wir es im Moment machen. Dann kam dazu, dass in der Winterpause ein paar Sachen passiert sind, ein paar Leute sich verletzt haben, nicht wiedergekommen sind und so weiter. Dann kamen ein bisschen Diskussionen dazu mit der eine will gehen, der andere hätte gern Perspektiven gezeigt, der nächste unterschreibt seinen Vertrag nicht. Aber das sind alles so Randdiskussionen. Und die haben meiner Meinung nach nicht dazu beigetragen, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen.
Okay.
Das ist alles, das sind immer nur so 1-2%. Das sind so 1-2%, die du von der Grundleistung dann wirklich abziehst, diese ganzen Randnotizen. Aber was wirklich markant war, war, dass man sich nicht mit diesem für mich fatalen Aus im DFB-Pokal auseinandergesetzt hat, da nicht anscheinend nicht genau analysiert, woran es hängt. Da ist uns auch viel Geld durch die Lappen gegangen. Da hat es angefangen. Der Abwärtstrend war, wie die Alex schon richtig gesagt hat, auch davor schon ein bisschen spürbar. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass die Spieler auch irgendwie ausgelaugt waren, das kann ich und will ich nicht beurteilen. Aber da sind die Fehler gemacht worden und da hat es begonnen. Und es hat keiner versucht, dagegen irgendwas zu tun. Und jetzt stecken wir halt mittendrin. Und für mich bleibt wirklich die einzige Alternative, langsam den Trainer zu wechseln. René, du hast richtig gesagt, also für mich richtig gesagt, gegen Schalke, wenn das verloren wird, muss da eigentlich der Trainer gewechselt werden. Alex, du hast gesagt, wenn die nächsten beiden Spiele verloren gehen, ganz ehrlich, du musst gegen Schalke schon auswechseln, weil du stehst mit dem Rücken zur Wand, wenn du gegen Schalke wieder verlierst, was nicht ganz unrealistisch ist, stehst du mit dem Rücken zur Wand und du musst mit aller Gewalt, die dir gegeben ist, gegen St. Pauli gewinnen. Und das wirst du nicht, wenn du gegen Schalke verlierst. Wirst du auch nicht gegen St. Pauli gewinnen. Es gibt keine Maßnahme, die jetzt in der letzten Zeit von Skibbe und Co. noch nicht getroffen wurde, die jetzt zu einem positiven Trend verhelfen kann.
Ja, wenn du jetzt gegen Schalke verlierst und das Thema dann nicht löst, dann hast du so dieses Bayern-Phänomen, dass eigentlich allen klar ist, dass der Trainer spätestens zum Ende der Saison weg ist. Und bis dahin kannst du eigentlich auch den zwar bezahlen, aber kannst du dann auch zu Hause lassen, weil da passiert dann eh nichts mehr mit.
Ja, zum Glück haben wir nicht das Problem, dass wir 5 Jahre Trainerverträge machen. Das zahlt sich jetzt wieder aus. Genauso Situation, ja. Es ist halt, es ist, wie es ist. Ich meine, bei der Eintracht brauchst du doch nicht sagen, ja, hier bis zum Saisonende, weil das bringt ja dann natürlich auch nichts. Dann ist mir eine interimsweise Lösung viel lieber.
Wer wäre denn eine mögliche Lösung? Es gibt da ja dieses schöne Tütpoll von dem Kollegen Adlerblock, der da ja mal so vier Möglichkeiten aufgezählt hat, die da wären: Hans Meier, Marcel Koller, Ralf Rangnick und Alexander Schur. Aktuell haben wir mit 31 abgegebenen Stimmen eine Verteilung von 13% für Hans Meier, 26 für Marcel Koller, 32 für Ralf Rangnick, wahrscheinlich weil die Alex vor der Aufnahme da nochmal geklickt hat, und
Was?
29% für Alex Schur.
Spricht euch mal aus, wer von euch hat was getippt?
Also ich bin ganz klar für Ralf Rangnick.
Ja, sehe ich auch so.
Du auch. Also ihr verkennt komplett die Tatsache, dass er vor einigen Jahren gesagt hat, dass es bei der Eintracht überhaupt nichts zu holen ist und dass er sich das nicht antun will. Habt ihr alle vergessen?
Das sind doch alles
Nee,
Söldner, für Geld
hab
machen
ich
die
nicht
alles.
vergessen, aber er
Ja.
ist der Einzige auf der Liste, den ich sehe, der eine Perspektive hat und der mit einem Verein was erreichen will. Alex Schur, ich möchte wirklich nichts Böses sagen, aber er hat halt keine Erfahrung. Wir haben jetzt einen Trainer, der noch keine Erfahrung hatte, wie man mit einer Mannschaft umgeht, die am Boden ist, und wir holen uns jemanden, ich sag mal, aus der Nachwuchsecke. Bringt uns, glaube ich, im Moment nicht weiter. Hans Meier, ja, ist halt, der hat halt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Und ich halte halt auch nichts von diesem Mythos der Trainer, die in den letzten 2 Spieltagen zu einer Mannschaft auf dem 18. Platz kommen können und noch durch Wunderwerke, die sie vollbringen, die Mannschaft in der Liga hält. Und deswegen, also der Rangnick ist für mich der einzige Kandidat dabei, der Ahnung hat und der mit der Mannschaft was erreichen will. Ob der mit einem Bruchhagen zusammenarbeiten kann und es schafft, aus der Eintracht was zu machen, das stelle ich mal in Frage.
René?
Ja, ich kann mich der Meinung von der Alex nur vollkommen anschließen. Alex Schur, ja, klar, ist bei der Eintracht bekannt und wäre sicherlich auch als Trainer gern gesehen. Da bin ich halt auch so ein bisschen der Meinung, wenig Erfahrung, Wobei das jetzt kein Ausschlusskriterium für mich ist. Es gibt sicherlich viele Trainer, die eine Mannschaft übernommen haben, die vorher nicht so die Riesenerfahrung haben. Das hat danach funktioniert. Ich denke aber einfach, dass man ihn da dann so ein bisschen, ja, vielleicht verheizen würde und der dann nach 2 Jahren, ohne irgendwas erreicht zu haben, halt völlig in der Versenkung verschwindet und du den dann nicht mehr als Amateurtrainer verwenden kannst.
Ja, das habe ich ja auch, das habe ich ja auch bei Twitter geschrieben.
Ja.
Ich sehe Alex Schur überdies nicht wirklich als Trainer. Der ist zwar momentan Trainer in der Jugend und das macht er auch richtig gut. Nicht umsonst hat er mit denen die Meisterschaft, die deutsche Meisterschaft geholt mit der B-Jugend. Das wollen wir auch nicht vergessen. Ich sehe ihn aber aufgrund seiner, ja, das, was er halt lernt, beziehungsweise seines Studiums nebenher, doch eher als potenziellen Nachfolger für Heribert Bruchhagen. Nicht wirklich als Trainer. Und die Gefahr ist halt de facto wirklich groß, dass man ihn verheizt. Sicher ist es theoretisch eine Möglichkeit, immer mal einen Jugendtrainer zu nehmen. Das hat ja auch wenn ich mir da jetzt komplett schwer tue und ich nachher meinen Mund auswischen muss, das hat ja auch mit Thomas Tuchel geklappt, habe ich gehört, ja.
Ja,
Also,
ab in die Ecke.
Tuchel ist aber auch ein ganz anderer Typ wie der Schur.
Ja, gut, der ist ein Choleriker, ja. Tut mir
Genau.
leid.
Der verbraucht mehr Taschentücher.
Also, natürlich, ich habe in dem Poll habe ich für Hans Meyer gewotet, weil ich halt weiß oder weil ich mir sicher bin, dass er halt jemand ist, der eine Mannschaft kurzfristig relativ gut motivieren kann. Das hat er nachhaltig unter Beweis gestellt. Anfreunden könnte ich mich anscheinend auch, nee, aber ich will erstmal zu Ralf Rangnick. Ralf Rangnick hat wie ich eben schon angedeutet habe, in der Vergangenheit ziemlich negativ über die Eintracht gesprochen. Ich glaube auch, und wir brauchen uns diese Gedankenspiele gar nicht weitermachen, dass er mit 100 Milliardenprozentiger Sicherheit nicht zur Eintracht gehen würde. Es
Glaube
wird
ich
er nicht
auch.
machen.
Also ich meine, der ist
Er
bei
hat
Hoffenheim
andere.
auch weg, weil er sich
Ja.
mit Mittelmaß nicht anfreunden kann. Und
Richtig,
dann
da
kommt er
brauche ich
zu
nicht
einem
zur Eintracht.
Verein, wo der Bruchhagen der Anführer und der Verfechter des Mittelmaßes ist. Also
Ja.
das passt schon mal nicht, aber das ist halt wenigstens jemand, der ein
Ich
Ziel
kann.
hat und der Sachen erreichen will. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass das ein komplettes, sag ich jetzt mal, eigentlich ein Arschloch ist und ich ihn menschlich auch nicht haben möchte und es ist mit Sicherheit auch kein Fanliebling. Aber ich glaube schon, dass das jemand ist, der Sachen bewegen will und auch kann. Ob der die zusammen mit Bruchhagen erreichen kann, will, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht dran.
Und ich denke, da wird er wahrscheinlich eher am Saisonende oder in der nächsten Saison zum HSV gehen. Und da ist die Sache eh gegessen. Da wird sich bestimmt sowieso schon einiges rumgemauschelt haben. Also auf der Liste steht noch Marcel Koller. Marcel Koller, der anscheinend, so hört man, das war ja auch bei der Schweizer Newsseite berichtet, schon Gespräche mit Bruchhagen geführt hat, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, dass wenn Bruchhagen Gespräche führt, dass die nach außen kommen. Das spricht eigentlich dafür, dass es nicht so ist, ja. Aber er wird doch im näheren Umfeld bei der Eintracht schon gehandelt. Was haltet ihr von der Personalie?
Alex, fang du an. Ich habe mich mit dem noch nicht so wirklich viel auseinandergesetzt. Ich muss da jetzt erstmal nachlesen.
Fängst früh an. Ja, ist halt auch niemand, der großartige Erfolge vorzuweisen hat, ne? Also, ich weiß nicht, was ihn jetzt unbedingt qualifiziert, um bei der Eintracht was voranzutreiben. Es ist weder ein Trainer, der dafür bekannt ist, in letzter Sekunde das Ruder rumzureißen, noch ist es jemand, der uns perspektivisch weiterbringt. Also, ich meine, was hat der denn bis jetzt in der Bundesliga gemacht? Der war beim ersten FC Köln. Ja, super.
Ja.
Ist mit Köln, wenn ich mich recht erinnere, abgestiegen.
Ja.
So, und war dann beim VfL Bochum.
Korrekt.
Genau.
Ist Meister mit dem Grasshopper Zürich geworden 2003, ne? Also als Trainer damals, also noch in der Schweiz. Gut, ob das jetzt
Ja, aber
ein
die spielen da alle ein
qualifiziert.
bisschen langsamer, also von
Schweiz
daher.
halt. Also, kannst du glaube, weiß ich nicht, ob man es vergleichen kann, aber Bundesliga ist schon eine andere Kategorie.
Ja. Ich weiß, das will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. Ich sehe die ganze Sache auch relativ kritisch. Wird aber gemunkelt, dass der Bruchhagen an ihm mal anscheinend auch davor schon einen kleinen Narren gefressen hat, weil er ihn eigentlich auch schon mal zur Eintracht holen wollte. Ich kann,
Passt
ich.
auch im Bruchhagen sein Beuteschema.
Ja.
Also wenn du die drei nebeneinander stellst, Skibbe, Funkel, Koller, das ist Beuteschema.
Ja, es ist anscheinend, wobei ich ihn wirklich, also ich meine, den Marcel Koller finde ich schon ein bisschen Also jetzt irgendwie ein bisschen wortgewandter. Ich finde ihn schon auch ein bisschen charismatischer als der Funkel. Also das muss ich schon mal sagen, ja. Aber das bringt ja momentan die Mannschaft auch nicht nach vorne. Ja? Momentan sind wirklich ganz andere Tugenden gefragt. Mir wäre es wirklich am liebsten, das hört sich böse an, aber dass wir spätestens nach einer potenziellen Niederlage gegen Schalke den Trainer entlassen und dann uns irgendwie kurzfristig was überlegen. Und wirklich zur neuen Saison, ob in Liga 1 oder in Liga 2, langfristig ein Konzept aufbauen, was wirklich mal über mehrere Jahre gedacht ist. Ähnlich wie es damals bei Funkel angelegt war. Skibbes Konzept hat sich ja momentan wirklich nicht nachhaltig bewährt und steht mittlerweile und eigentlich ziemlich unmittelbar vorm Aus. Das muss man so ganz klar sagen. Selbst wenn wir uns jetzt noch irgendwie retten, stellt sich die Frage, ob das dann noch weiter Sinn macht. Allein aufgrund der Tatsache, was wir auch übrigens alles schon im Winter angesprochen haben, dass viele Jugendspieler verkauft wurden, alte Spieler dafür verpflichtet, beziehungsweise immer noch auf ihren Stammpositionen spielen und die Leistung nicht bringen. Das spricht auch nicht alles für ein progressives System.
Was wären denn noch Möglichkeiten, die jetzt in der Abstimmung nicht drin sind, die als mögliche Kandidaten in Frage kommen würden?
Peter Neururer. Oh meine Güte, wenn Peter Neururer kommt, dann gehe ich zu keinem Eintracht-Spiel mehr, das ist ja wohl ganz klar. Hier, der Dings.
Dings.
Der ultimativ geschätzte und auch mal bei der Eintracht im Gespräch war, ach, wie heißt er denn, der jetzt letztens ruhmreich von Karlsruhe entlassen wurde. Ach, wie heißt er denn? Den kennt ihr doch auch. Wisst ihr nicht?
Nee.
Ich habe keine Ahnung. Der ist bei Karlsruhe entlassen worden, war auch mal Trainer bei Köln und hat sich da mit Poldi verkracht. Mir fällt jetzt nur gerade der Name nicht ein. Das
Ja,
ist
ich
der.
suche hier schon, ich suche hier schon, ich suche hier schon.
Schupp.
Ach Gott, Schupp ist auch so ein Thema, aber ich denke, der wird bei der Eintracht nie angestellt werden. Nee, den meine ich nicht. Ich meine diesen. Oh meine Güte, das kann doch nicht sein. Mir liegt's auf der Zunge. Das ist ein grauselig. Gut, wen gibt's noch? Wen gibt's noch? Ja gut. Doll, glaube ich, ne? Doll flucht auch immer, fliegt auch hier immer wieder in den Medien rum.
Der war doch schon in der Diskussion, als es um Skibbe ging, oder? Da gab es doch Doll auch wieder.
Ja, da gab es Doll auch. Also es sind halt auch wieder die üblichen Verdächtigen halt, ne? Also man muss schon. Gut, wir könnten uns auch den Christoph Daum holen. Das wird natürlich auch nicht.
Finde ich gar nicht so zum Lachen.
Nee, ich finde es auch nicht zum. Ah, Uwe Rapolder meinte ich übrigens.
Wollte ich gerade sagen, du meinst den
Ah, okay.
Rapolder, ich hab's auch gerade
Ja,
gefunden,
genau.
ja.
Ja, mit dem habe ich wenigstens schon ein Foto gemacht. Also das könnte man dann irgendwann mal verwenden. Ja, sicher. Christoph Daum wäre eine Idee, der auch für langfristige Konzepte steht. Aber seien wir ehrlich, ich glaube, Eintracht würde er sich wahrscheinlich auch nicht antun. Wobei es für ihn sprechen würde oder auch zu ihm passen würde, weil er ja doch jemand ist, der auf Traditionsvereine doch einen gewissen Wert legt.
Das ist vor allen Dingen auch jemand, was du eben angesprochen hast, der charismatisch ist. Der ist jetzt nicht unbedingt Kategorie Fanliebling, aber der sticht mal so ein bisschen aus diesem. Ich weiß gar nicht, wie ich den Typus beschreiben soll, den auch der Skipper hat. Dieses ruhige, bedachte, überlegte, selbstbewusste Auftreten.
Naja, sei mir
Also
doch mal ehrlich.
es ist halt alles so eine gewisse Kategorie. Im Moment wäre mir halt wirklich einer lieber, den ich meinetwegen überhaupt nicht leiden kann, aber der auch mal mit der Brechstange reingeht.
Sei mir mal ehrlich, es gibt Trainer, die entwickeln sich weiter. Und es gibt Trainer, die entwickeln sich nicht weiter. Und Skibbe mag vielleicht das von dem Trainingsbetrieb, den ich ja so logischerweise nicht mitbekomme, sich weiterentwickelt haben, obwohl man es auf dem Platz nicht sieht. Aber er ist immer noch so ein Trainer 1.0. Er ist so ein Trainer, 1, der. Mit der Trainingsjacke in der Regel, gut, mittlerweile hat er auch immer Anzüge an, aber er ist so ein relativ uncharismatischer Typ, der auch jetzt nicht unbedingt mediengewandt ist und halt eher die harte Arbeit bevorzugt. Daum war schon in frühen Zeiten doch eher jemand, der irgendwo polarisiert hat. Und das kann bei der Eintracht auch irgendwie eine positive Wirkung haben. Ihn würde ich besser finden. Ganz klar, aber da muss man halt sich überlegen, will er sich sowas antun? Aber vielleicht könnte man ihn irgendwie locken. Nicht gerade mit Geld, aber es wäre auf jeden Fall eine riesen Herausforderung für den Herrn Daum. Weil sonst ist er, man muss auch ganz klar sagen, Daum wird auf nationaler Ebene kaum noch irgendwo hier einen Job finden. Also bei Bayern ist er sowieso schon jahrelang unten durch, auch wegen Hoeneß. Bei anderen Bundesliga-Vereinen, okay, sind wahrscheinlich wieder ein paar im Gespräch. Ich denke, vielleicht könnte er irgendwas bei Hamburg anfangen, wobei er will relativ Er hat ja letztens angedeutet, dass er eine große Machtfülle haben will. Das wird vielleicht auch bei der Eintracht problematisch in Sachen Bruchhagen. Das weiß man alles nicht. Und man weiß auch nicht, wie es mit Bruchhagen weitergeht, aber das können wir auch noch gleich thematisieren. Wer fällt denn euch noch ein? Hüb Stevens ist nicht frei.
Ich habe gerade mal so ein bisschen, ich glaube, der Westen ist es. Ach nee, stimmt gar nicht, das ist gar nicht mehr so aktuell. Ich suche gerade mal irgendwas, ob es irgendwie so eine Übersicht von freien Fußballtrainern gibt.
Müssen ja nicht unbedingt frei sein. Also ich meine, freie Fußballtrainer, die jetzt in der Lage sind, das Ruder rumzureißen, besser sind wie Skibbe und auch langfristig ein Konzept hinlegen, die wir für ein Appel und ein Ei bekommen, weil wir ja auch dem Skibbe einen Gehaltsausfall zahlen müssen oder im Zweifelsfall für den Rest der Saison zwei Gehälter bezahlen müssen. Ja, da wird deine Sucheinschränkung schon relativ massiv sein.
Da gibt's, glaube
Aber
ich, keinen in der Konstellation.
ja, mir gehen da halt auch die Ideen aus. Und ich glaube halt auch nicht daran, dass ein neuer Trainer, der jetzt reinkommt, die Mannschaft so nach vorne bringt, dass wir nächstes Jahr oder langfristig, weil ich habe keinen Bock auf nächstes Jahr wieder eine gute Saison, gefolgt von einer 30 plus minus 2-Punkte-Saison, habe ich halt keinen Bock drauf.
Wir müssen uns mal ganz klar bewusst sein, dass die Eintracht momentan jetzt um Jahre zurückgeworfen ist durch die Saison. Also finanziell, weil wir hundertprozentig hinter Mannschaften stehen werden wie Hannover 96, hinter Mannschaften stehen werden die, wie Mainz 05, die dadurch natürlich auch in der Tabelle Punkte, in der Geldverteilungstabelle der TV-Gelder nach oben rutschen. Das ist natürlich für uns schon scheiße. Ja? Und wir sind um Jahre jetzt zurückgeworfen durch diese richtig bekackte, jetzt schon bekackte Saison. Das heißt, wir brauchen auch für die nächsten Jahre wieder ein langfristiges Konzept. Wir brauchen auch nicht denken, dass wir in den nächsten 2 Jahren dann wieder UEFA Cup-Träume haben dürfen. Das ist einfach durch so eine Saison richtig nach hinten gerutscht. Das
Aber das
heißt,
Thema
langfristig auch.
ist ja auch so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, langfristige Entwicklung, spielt ja auch so diese ganze Gerüchtegeschichte um Heribert Bruchhagen vielleicht so ein bisschen mit rein.
Ja.
Der ja gerüchteweise mehr oder weniger auf dem Weg Richtung HSV ist. Dann hast du ja einmal den, der weg ist, dann hast du unter Umständen den Trainer, den du noch hast, dann wirst du vielleicht den einen oder anderen Spieler noch haben. Da ist da einiges an Neuaufbauarbeit zu leisten.
Also die Sache mit, das muss man wirklich sagen, die Sache mit Heribert Bruchhagen, das halte ich für relativ interessant. Also ich denke, da ist auch was dran. HSV ist momentan ziemlich führungslos. Bernd Hoffmanns Vertrag, beziehungsweise, sage ich mal, Mandat wurde nicht verlängert. Also das heißt, am Ende des Jahres ist dann auch Schluss für ihn in der Position, die er momentan bekleidet. Das könnte Bruchhagen wahrscheinlich auch ganz gut ausfüllen, würde ihn vielleicht sogar auch interessieren. Ich meine, als alter HSVer, wo er ja damals schon mal tätig war und jetzt in einer anderen, mächtigeren Position, ist es sicherlich reizvoll. Man muss sich die Frage stellen, und bei der Eintracht ist er momentan auch nicht unumstritten, aufgrund der Tatsache, dass er auch einige Fehler gemacht hat, die jetzt auch, er ist nicht unbeteiligt an der Situation. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich was dran ist. Und wenn das der Fall ist, dann heißt das natürlich, dass es bei der Eintracht auch einen massiven Wechsel gibt in allen Positionen.
Ja, das steht auf jeden Fall an. Ich weiß nur nicht, ob jetzt der Zeitpunkt dafür der richtige ist. Weil, wenn du so einen Umbruch machst, dann brauchst du einen gewissen finanziellen Rückhalt dafür. Und den haben wir momentan einfach nicht. Jetzt einen Bruchhagen zu verlieren, einen Skibbe rauszuwerfen, einen neuen Trainer einzustellen, einen Bruchhagen-Ersatz zu finden, der ja in Personalunion diverse Ämter betreut, wird nicht einfach werden. Wenn überhaupt möglich. Wer soll das Ganze denn interimsweise führen? Selbst da gehen uns ja schon die Personalien aus. Und dazu kommt noch, dass die Mannschaft im Moment komplett am Boden ist. Das heißt, irgendeine Konstanz brauchen wir. Also wir können nicht sagen, Bruchhagen weg, Skibbe weg, Mannschaft, keine Ahnung, eventuell Teile weg, Umbruch machen. Können wir auch gleich Lizenz für 2 Jahre abgeben und dann neu einsteigen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, gerade die Position des Managers, das ist halt das Problem, was wir ja auch schon immer mal angesprochen haben. Aber Bruchhagen anscheinend auch so ein bisschen verneint hat. Wir haben ja schon mal gesagt, es wäre mal ganz gut, wenn jetzt andere ehemalige Spieler vielleicht auch ein bisschen angeleitet werden. Wir hatten ja mal Preuß, mit dem wir auch ein Gespräch geführt haben, oder vielleicht auch Schur, dass sie an diese Position, die der Bruchhagen momentan begleitet, einfach herangeführt werden, damit sie schon wissen, wie es läuft, damit der Übergang auch einfach leichter fällt. Aber das ist ja zumindest in der Öffentlichkeit momentan nicht so gewesen. Und da fällt natürlich dann es umso schwerer. Aber ich will eins mal reinwerfen, eine Idee, die ich hatte. Falls es mit Bruchhagen doch so ist, wie es vielleicht so gerüchtet wird, Jan-Are Fjørtoft ist Manager gewesen in Norwegen und das ist ziemlich erfolgreich. Ich denke, er hat noch eine gewisse Eintracht-Affinität und das wäre gerade in der Manager-Position keine so ganz schlechte Angelegenheit vielleicht. Kennt ihr den noch?
Ja, klar.
Ja.
Dämliche Frage.
Schwierig zu beurteilen. Also
Ja.
kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich kenne von ein paar Interviews, ich kenne als Spieler, ob er in der Lage ist, die Rolle zu übernehmen, bin ich mir nicht sicher. Kann sein, kann nicht sein, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber spontan gefällt es mir jetzt nicht so, weil das halt auch eher so, weißt du, das sind so Eintracht-Legenden, denen du halt irgendwann die Verantwortung gibst. Und das ist für mich halt als Fan, wäre das was unheimlich Geiles, wenn er den Posten von Bruchhagen übernimmt, der Schur wird Eintracht-Trainer, wir
Das habe ich
spielen
nicht, das will
nächstes
ich ja
Jahr eine
nicht.
geile Saison, mein Gott, das ist doch der Traum aller Fans. Für die Geschichte vom Verein, aber ich glaube nicht, dass das die Realität widerspiegelt. Aber Bauchgefühl.
Das
Hm,
Problem
ja.
dabei ist, glaube ich, auch, die Sache kann so laufen, wie du das gerade eben gesagt hast. Wenn es aber nicht so läuft, dann hast du halt da ehemalige, ich nenne es jetzt mal Lichtgestalten, schon irgendwie so ein bisschen verheizt und verbrellt.
Also ich will so, also mit Sicherheit hier jetzt nicht eine Doppelfunktion hier von zwei ehemaligen Spielern. Das will ich wirklich vermeiden. Ich habe nur, Jan-Are Fjørtoft hat, glaube ich, auch das, sage ich mal, Bierhoff-Amt in der Nationalmannschaft der norwegischen bekleidet. Denke ich, er kennt sich einigermaßen aus, ja, mit der ganzen Geschichte. Und ich denke, wenn du dann aber einen erfahrenen Trainer holst und hast ihn dann in der Managerposition, könnte das eine ganz gute, könnte es ganz gute synergetische Effekte haben, ja, um das mal so zu sagen. Aber das ist natürlich alles Spekulation, habt ihr natürlich recht. Aber natürlich jetzt zu sagen, jetzt hier Fjørtoft auf der Managerposition und Schur oder was weiß ich, bin mal als Trainer. Nee, das ist gar nicht, das ist nicht funktioniert, außer du spielst es vielleicht als Managerspiel bei FIFA oder EA Manager 2011 oder so und nennst dich Jan-Arke Fjørtoft. Aber ansonsten funktioniert das nicht. Das ist schon klar. Aber gut, wen gibt's ja noch? Rudolf Bommer, habe ich gelesen, ist frei. Andreas Brehme. Ja, Morten Olsen. Der ist zwar nicht frei, aber den finde ich ganz interessant. Bist du noch fündig geworden, René? Wenn wir jetzt hier schon fröhliches
Nee, das waren
Name-Dropping.
jetzt auch so die.
Ja.
Dann tauchte also als erstes, als ich auf transfermarkt.de geguckt habe, noch der Kollege Fee auf, aber da wird einem ja schon wieder schlecht.
Na?
Ich weiß nicht, ich mag ihn nicht, das ist aber so persönliche Einstellung.
Finde
Ja.
ich nicht schlecht. Also wenn Marvin sagt, wir brauchen jetzt was Kurzfristiges, holen den Meier, um den Abstieg abzuwenden. Im Sommer ist der Fee frei.
Ja,
Halte ich für einen perspektivisch angelegt guten Trainer.
du meinst so einmal komplett wechseln, mehr oder weniger. Der HSV kriegt Bruchhagen und wir kriegen dafür Fee und suchen uns noch irgendeinen fürs Management aus.
Nee, ich hatte jetzt nur ans Gibbe gedacht. Also
Okay.
Bruchhagen weg kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden.
Ja. Das ist ja auch, ich will ja jetzt, auch wenn ich das Thema angesprochen habe, heißt es ja nicht, dass ich den Bruchhagen weghaben will. Das heißt nur, dass es wirklich innerhalb des HSV wirklich diskutiert wird. Und wenn du wie der HSV auch ein Verein bist, der trotz aller Führungslosigkeit gegenwärtig doch über ein gewisses Potenzial verfügt, auch mit dem Manager, der jetzt verpflichtet wurde, wird sich auch Bruchhagen die Frage stellen, ob das nicht vielleicht wirklich eine reizvolle Aufgabe ist. Und deswegen sollte man sich einfach mal, wenn man jetzt hier schon mal im Eintracht-Podcast will, zu spekulieren, auch mal drüber unterhalten. Gut, Mehmet Scholl gibt's noch, habe ich gelesen, ja. Oh, meine Güte.
An den musste ich eben schon denken, das wäre so mein Alex Schur-Vergleich.
Ja,
Also wenn wir jetzt Gibbe rausschmeißen würden und einen Schur nehmen würden, das wäre genauso, wie wenn der Van Gaal jetzt schon gehen würde und dafür Mehmet Scholl hochrücken würde.
Was auch komplett sinnlos wäre.
Van
Mehmet
Gaal ist
Scholl
doch ab
wird auch
Sommer auch
praktisch.
frei.
Ja,
Nur mal so
ja.
als
Ja.
Idee.
Ja, es
Danke.
ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, tut mir leid. Ja,
Ja, war ja ein
aber.
Scherz. Ich meine, das ist das gleiche Spielprinzip, was wir jetzt haben.
Ja.
So ein starres Konzept, allerdings ohne die Spieler dafür. Und wir müssen aber ein paar Millionen mehr im Jahr bezahlen. Nee,
Das
funktioniert nicht
Problem
wirklich,
ist,
glaube ich.
ja, wir sagen immer, wir haben die Spieler dazu nicht. Ja, sicher müssten wir wirklich mal ein bisschen Tabula Rasa auch im eigenen Spielerkader betreiben, aber ich denke, das hast du auch wenn jetzt Van Gaal immer kritisiert wird. Und er wird auch sicherlich nicht ganz zu Unrecht kritisiert. Aber der hat auch viele Spieler zu den Spielern gemacht, die sie mittlerweile sind. Und das ist auch in Bad Stuber, selbst wenn er gerade eine schlechte Phase hat, selbst wenn der Müller auch nicht momentan top ist, hat er sie da hochgebracht, ja. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mal jetzt dauerhaft mal einen Trainer hätten, der auf einem vielleicht etwas niedrigen Niveau dauerhaft Talente hochzüchtet. Das geht bei fast allen anderen Vereinen auch, aber wir tun uns bis auf Ausnahme von Jung immens schwer. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass wir die einzige Mannschaft in der Bundesliga sind, die keine Talente hat.
Nee, es sind wir auch nicht. Aber das Thema
Sicher
Van
nicht, ne?
Gaal würde ich jetzt auch nicht zu überbewerten, weil was Kaderplanung angeht, hat er meiner Meinung nach auch nicht das beste Händchen bewiesen.
Das will ich auch sagen,
Ja,
aber.
er hat Müller und Bart Stuber hochgebracht, aber wenn du so Diamanten in deiner Jugend hast, dann hast du halt auch Glück und da musst du nicht mehr viel zu tun, sondern nur mal kurz zugucken, sehen, sind gut, einsetzen, wenn sie einschlagen, prima.
Ja
Also
gut, aber der
da ist es einfach
hochgelobte.
nur die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, aber
Wir
da,
haben die
aber.
Spieler auch. Wir haben einen Sebastian Jung, wir haben einen Sonny Kittel, der mit Sicherheit auch ein großes Talent ist und der auch noch seine Zeit bekommen wird. Wir haben Sebastian Rode gekauft, der auch noch sehr jung ist und ein großes Talent ist. Wir haben auch schon viele Talente hochgebracht, aber Louis van Gaal und Kaderplanung im positiven Sinne in einen Satz zu bringen, hätte ich jetzt nicht gemacht.
Ja, aber da bin ich
Hast du
übrigens
ja auch
auch,
nicht.
nee, habe ich nicht, aber da bin ich übrigens auch sehr skeptisch, was die Ideen von Rummenigge betrifft. Wobei wir jetzt wieder aufs Bayern-Thema, das ist auch wirklich mal ein interessantes Thema, auch die Bayern. Müssten wir auch nochmal gesondert diskutieren. Ich glaube, Rummenigge und Hoeneß
Müssen
sind
wir?
auch sehr, sehr daran beteiligt. Nee, müssen wir nicht. Befassen
Danke.
wir uns lieber wieder mit der Eintracht. Ja, es gibt noch eine Idee, die hatte ich jetzt auch schon mal letztens in den Raum geworfen. Wisst ihr noch, Frank Leicht bei der U23 damals relativ erfolgreich gewesen von der Eintracht? Wäre halt aber auch ein Wagnis. Ne? Ist ganz klar. Nichts Sicheres. Aber wäre einer, der vielleicht für die neue Saison, also nicht für jetzt, aber für die neue Saison doch eine ganz gute Idee wäre, weil er ja auch jemand ist, der immer bei der Eintracht oder bei der U23 versucht hat, immer langfristig was aufzubauen, einige hochgepusht hat, einigen auch zu Karrieren verholfen hat, jetzt keine Weltkarrieren, aber doch zu mit begrenzten Mitteln einigermaßen guten Karrieren. Und andere Spieler sind ja doch relativ erfolgreich jetzt dann auch geworden, die bei unter Frank Leicht eine ganz gute Rolle gespielt haben.
Also ich glaube, ein Thema ist gerade ganz klar rausgekommen, egal wie es mit dem Trainer weitergeht, Kaderplanung für nächstes Jahr wird ein
Spannendes Thema.
spannendes Thema werden. Also da müssen wir halt wirklich jetzt schon, obwohl jetzt relativ schwierig ist, eigentlich ein paar Pläne in der Hand haben, wie wir da nächstes Jahr vorgehen. Und da sind halt die Prämissen billig, aber es muss sich halt auch viel ändern. Die Frage ist, wen wir bis dahin noch alles verlieren. Wir haben jetzt relativ viele Leute auch abgegeben. Wir haben relativ wenig, was hinten nachkommt. Ich meine, das siehst du, wenn du dir unsere Auswechselbank anguckst. Wen haben wir da noch sitzen? Wer nicht regelmäßig spielt? Marcel Heller, Kraus in
Rayo.
der Abwehr, Sonny Kittel.
Ja,
So,
aber gut.
dann ist unsere Ersatzbank dahin.
Im
Das
Endeffekt.
heißt, nächstes Jahr Kader muss halt geplant werden. Ich meine, man braucht nicht damit rechnen, dass ein Bajramovic nochmal wiederkommt, so leid es mir auch tut. Chris, kannst du auch nicht drauf bauen, wenn er nochmal wiederkommt, was er mit Sicherheit schaffen wird, ist halt die Frage, für wie lang diesmal. Aber auf den zu bauen, ist halt auch eine Gefahr. Dann hast du halt alternde Spieler, wo ich leider auch einen Amanatidis dazu zähle, so gerne ich ihn auch immer wieder sehe. Und so zieht sich das halt durch den ganzen Kader durch. Also da muss halt im Sommer einiges passieren, auch wenn wir uns nicht viel leisten können.
Die Frage ist halt, in welcher Liga wir dann spielen, wie wir da die Kaderplanung machen müssen. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt wirklich absteigen, dann gibt es erst recht einen ganz großen Wandel in der Mannschaft. Das ist ja wohl ganz klar. Und da werden, dann wäre das wäre die einzige Hoffnung, das wäre das einzig Positive, was ich im Abstieg abgewinnen könnte, wäre, dass du halt mit einer komplett anderen Mannschaft an den Start gehst. Also mit ein paar Eckpfeilern, das ist klar, aber ansonsten halt auch wirklich viele Junge. Weil so Leute wie ein Altintop brauchen wir da nicht und den können wir uns da nicht leisten. Gekas können wir nicht leisten, brauchen wir dann auch nicht. Und dann hast du eine ganz komplett andere Mannschaft. Dann hast du auch, weiß nicht, ob dann Franz bleibt, das weiß ich auch nicht. Will ich jetzt auch gar nicht beurteilen oder ob ein Russ vielleicht auch wechselt, das sind wirklich die Fragen, die du dir dann stellen musst. Bruchhagen hat ja noch schon gesagt, dass ich glaube 23 von 26 Spielern einen Vertrag für die zweite Liga auch haben. Das finde ich eigentlich relativ gut, hätte ich eigentlich so gar nicht erwartet. Das heißt, wenn die wechseln, gibt es eine Ablösesumme. Also wir müssen uns mit allem gefasst machen, aber Fakt ist, dass wir eigentlich doch eher den Abstieg verhindern wollen. Aber wie du gesagt hast, Alex, nach der Saison muss es klatschen. Und da gibt es auch keine Lobpudeleien. Ja, du warst vor 3 Jahren mal gut, deswegen kriegst du immer noch einen schönen Vertrag. Nee, fick dich. Ja, auch in Alex Meyer, das sage ich schon die ganze Zeit, dem wird ein Tapetenwechsel auch mal ganz gut tun. Und das hört der Sebastian vielleicht nicht gern, aber es ist die Wahrheit.
Ich glaube, der Sebastian hat sich da seine Meinung auch so ein bisschen relativiert. Aber nee, stimmt schon. Und ich
Fassen wir
hoffe
das Thema
nicht,
vielleicht auch
dass
gerade
wir.
nochmal so ein bisschen zusammen und mit Blick auf die Uhr und gehen nochmal ein bisschen nach vorne. Wir können davon ausgehen, dass es entweder nach dem nächsten oder spätestens nach dem übernächsten Spiel, wenn da nicht die entsprechenden Punkte und Tore fallen, eine Änderung auf der Trainerposition geben wird. Das Thema, ob Bruchhagen bleibt oder zum HSV geht, ist weiterhin spannend. Ist auch nicht, ja, nicht so unwahrscheinlich, dass da eventuell was passieren würde. Wenn das ist, dann haben wir zwei Führungspositionen, die wir besetzen müssen, und wir brauchen eine ganz klare Neuplanung auch in Richtung Kader, mit einer langfristigen Planung für die nächsten Jahre, um dann nicht wieder so diese Berg- und Talgeschichten
Ja.
zu sehen.
Aber eins will ich noch sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Bruchhagen, selbst wenn er gehen würde, was ich jetzt nicht ganz so wahrscheinlich halte, aber dann wird er selbst für die Nachfolgeregelung, denke ich, schon sorgen. Also das heißt, er hinterlässt die Eintracht und das hat er, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht an einem Scherbenhaufen. Da bin ich mir ganz sicher, dass er vielleicht sogar wechseln würde, wenn er sagt, na, mit der Eintracht ist alles gegessen, wir haben jetzt die Klasse gehalten und so, dass er dann vielleicht gehen würde, aber er lässt sicherlich uns nicht führungslos. Also da kann man ganz sicher sein. Aber die Frage stellt sich halt, mit welchem Trainer?
Gebe ich dir definitiv recht.
Ja,
Ja,
was du eben
dann.
angeschnitten hast, mein Ausblick, was willst du sagen? Wir haben eben schon relativ lang drüber gesprochen. Ausblick ist, die nächsten 2 Spiele müssen 6 Punkte her, Punkt aus, Gas geben, und zusehen. Und nicht irgendwie wieder Rufe nach, wir brauchen den 12. Mann. Ihr habt so viele Männer hinter euch, wie ihr wollt. Geile Stimmung bis jetzt da gewesen im Stadion. Es hängt nicht am 12. Mann. Es hängt an 11 Spielern, die unten auf dem Spielfeld stehen und die endlich Leistung bringen müssen und dieses Scheiß-Ding ins Tor bringen.
Das muss man halt auch mal sagen. Ich meine, bei der Eintracht ist es ja so, es wird ja immer viel auch manchmal um die Fans rumgehackt, gerade von den Medien und so weiter. Aber wenn du dir überlegst, wie häufig es doch schon zum Beispiel in Stuttgart rund ging, wenn es mal 10 Spiele oder 5 Spiele nicht lief, die Eintracht-Fans sind in der Regel jetzt trotz dieser beschissenen Rückrunde noch richtig ruhig geblieben. Das muss man mal ganz klar sagen. Die Ausschreitungen, die es jetzt bei dem Spiel gegen Kaiserslautern gibt, die sind nicht darauf zurückzuführen, dass es mit der Eintracht, mit dem Spiel nicht gut läuft. Das war was anderes. Aber wir halten eigentlich momentan alle noch die Klappe und wollen einfach nur, dass es funktioniert und stehen immer hinter der Mannschaft. Ohne Pfiffe und nichts. Dass es nach dem Spiel gegen Kaiserslautern mal Pfiffe gibt, ist klar. Aber ich will nur mal sagen, man ist da. Und das muss man auch mal honorieren.
Ja, vor allen Dingen 8 Spiele ohne Tor und es ist noch nicht ein einziges Mal Skibbe rausgerufen worden.
Das muss ja mal geben. So ist es.
Ist auch bei vielen Vereinen undenkbar. Also das Umfeld, wo es oft bei der Eintracht so kritisch gesehen wird und so fordernd hingestellt wird, ist verdammt ruhig. Und so eine
Aber
Aktion wie letzte Woche gegen Kaiserslautern, das sollen uns mal andere Vereine nachmachen. Also zeig mir mal einen Verein, der, wenn es so schlecht läuft, so eine geile Choreo und so ein Drumherum um ein Fußballspiel veranstaltet.
das
Also
stimmt, ja.
findest du nur hier in Frankfurt und das ist mal richtig geil. Und da muss jetzt einfach mal was zurückgegeben werden.
Weißt du noch, der Stein? Ah, Leute, ich habe auch keinen Bock. Ja, ich weiß, es ist alles scheiße auf dem Platz, aber trotzdem, weißt du? Genauso ist es. Genauso ist es. Und dann haben wir trotzdem wieder gesungen, weißt du? Und so ist es einfach. Und da, ich würde es mir halt von Herzen wünschen, wenn sich der ein oder andere Spieler mal da irgendwie erhebt und sich da angespornt fühlt. Aber gut.
Genau, und vor allen Dingen erhebt, mit erhebt meinen wir auf dem Platz erheben und nicht jedes Mal, wenn irgendwo ein dreckiges Mikrofon ausgepackt wird, wieder reinbabbeln. Ich
Ja.
kann es nicht mehr hören.
Finde ich ja gut, dass der Patrick Ox heute auch gesagt hat, wir müssen nicht immer nur Scheiße reden, ja, wir müssen auch endlich mal spielen, ja. Es ist halt so, dummerweise hat er das auch wieder in einem Interview gesagt, also es ist sehr merkwürdig, dass er sowas in ein Mikrofon sagt. Aber gut. Man hat die
Habt ihr
Hoffnung.
den Audiomitschnitt von Amanatidis im Block G gehört, wo er sich danach in der Mixzone noch so ein bisschen 3 Minuten da mehr oder weniger auskotzt? Jetzt nach dem letzten Spiel?
Nee.
Müsst ihr euch mal anhören. Er hat recht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Er hat recht. Es ändert die Situation zwar nicht, aber er hat vollkommen recht. Ich verlinke es dann auch entsprechend.
Und ja, aber natürlich ist auch ein Spieler, der, das haben wir schon die ganze Woche auch gesagt, der muss einfach aufgrund der Emotionalität, die er mit sich bringt, auch einfach auf dem Spielfeld stehen. Weil ob der Amarantidis jetzt da steht oder der Gekas, macht gegenwärtig von der Leistung her keinen Unterschied. Und da hätte ich auch lieber einen Amarantidis da, weil der wirklich vielleicht auch mal die Mannschaft ein bisschen mehr mitreißen kann. Aber das sagen wir auch schon seit 10 Wochen.
Dann lass uns doch vielleicht abschließend jetzt mal zwar keinen Ausblick großartig machen, aber zumindest dann noch tippen fürs Wochenende. Kleiner Hinweis sei noch gegeben: Mike Franz, 10. gelbe Karte fällt aus, also da Wechsel in der Abwehr hinten.
Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das wusste ich nicht. Das ist scheiße. Okay, ja,
Nochmal
danke.
die
Ich wollte
10.
nur.
Dann fang doch auch direkt mit dem Tippen an, Marvin.
Mein Tipp? Ja.
Dein Tipp.
Realistisch ist anders, aber ich weiß nicht wie, aber die Eintracht gewinnt 1-0. Einfach die.
Wollte ich
Was
übrigens
zum.
einmal gedrückt haben.
Ja, ich denke mir, was zur Hölle, ja. Nee, Eintracht gewinnt irgendwie 1-0. Ich weiß nicht, wie es mahnt. Das ist nur die pure Verzweiflung, die mich zu diesem Tipp treibt.
Scheiß auf Realismus, es lebe die Verzweiflung. Schalke 06.
Das meinst du jetzt nicht ernst, oder?
Doch.
Alter, du hast wirklich viel zu viel an Fasching getrunken. Okay.
Ja, ich meine, was soll das? Es muss ein klarer Sieg her. Ich will jetzt auch nicht mehr rumgegurke und Punkt retten und vielleicht mal ein Ding reinmachen. Muss jetzt echt mal was her.
Ja, Punkt retten. Was willst du denn da an Punkten noch retten? Wenn keine da sind, brauchst du da nichts zu retten. Also, da muss die volle Ladung hin, da muss Action gezeigt werden und
Ich fand den Witz ja gut, der bei Twitter rumging, als Stuttgart noch so schlecht lief. Und da stand ja Baden-Württemberg mit Ü, benennt sich jetzt in Baden-Württemberg halt o mit UE um, weil Stuttgart die beiden Punkte braucht. Fand ich gut, aber.
Aua,
Jetzt
aua, aua.
kannst du noch mal drücken, wenn du willst, ja.
Ja, da drücke ich aber einen anderen.
Oh. Also
Der war so schlecht, der Kost.
ich fand's eigentlich ganz lustig, ja, aber gut. Jetzt brauchen wir die Punkte. Aber in Hessen sind keine 2 Punkte drin, wie jeder weiß. Ja, René, dein Tipp?
Ich denke, sie werden sich jetzt irgendwie mal so ein bisschen zusammenreißen. Das denke ich allerdings auch schon seit bestimmt 5 Spielen. Ganz so euphorisch wie die Alex sehe ich es nicht, zumal da ein Neuer im Tor steht, der ja dann doch nicht so der schlechteste Torhüter auf dieser Welt ist. Und wir schaffen es ja schon beim leeren Tor nicht zu treffen. Und wenn dann so einer noch da drin steht, das macht es natürlich ungemein schwieriger. Ich sag, die Eintracht gewinnt 2-1.
2 Tore. So optimistisch.
Ja, 2-1 ist immer so mein Verzweiflungstipp beim Tippspiel, weil statistisch gesehen ein 2-1 am häufigsten vorkommt.
Ja, das ist auch immer der Standardtipp bei allen möglichen Leuten. Aber du hast ja recht. Mir wäre es recht. Ich weiß nur nicht, wer die 2 Tore von der Eintracht schießen soll. Vielleicht gibt es ja 2 Eigentore von Metzelder oder so. Naja. Warte mal ab. Aber die Schalker müssen auch mit einer veränderten Abwehr antreten, ne, weil der Höwe das ja für diese so ominöse Handspiel gesperrt ist mit Rot, hat er ja damals bekommen. In
Dieses
Stuttgart.
Ding, wo er versucht hat, aufzustehen im Strafraum.
Ist unglaublich, dass man da Rot und Elfmeter pfeift. Da musste sich jeder Schiedsrichter mal wirklich an den Kopf greifen. Aber gut, uns soll es recht sein. Vielleicht läuft da irgendwie ein anderer Dilettant rum im Strafraum und macht das nochmal bei der Eintracht.
Aber wer soll den Elfmeter denn dann schießen?
Also, Keine Ahnung, wird Amanatidis eingewechselt.
Nicht unser Glück,
Oder
Kenneth hat
Kaio.
sich alt den Top den
Kaio.
Ball.
Was ist denn mit Kaio? Kaio sitzt überhaupt der Kaio noch auf der Bank? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen in den letzten
Nee,
Spielen.
also im letzten Spiel saß er nicht auf der Bank.
Oh, okay. Also
Letztes Spiel
komplett.
haben wir, wie gesagt, alles aufgeboten, mit Ausnahme von Kittel, Kraus und Heller. Na
Alles
gut, und
klar.
Rössl.
Und Kaio auch, oder?
Nee, Kaio saß nicht.
Saß nie auf der Bank.
Ja. Aber der müsste jetzt auch so langsam mal wiederkommen. Und dann bin ich auch ganz klar dafür, Meier, Bank und Kaio wieder rein. Also, schlimmer geht's
Schlimmer
ja
werden
kaum.
kann es ja schon bald nimmer.
Ja.
Ah ja, Herr Meier, es ist halt ein hoffnungsloser Fall. Egal, was wollen wir machen? Gibt es noch ein Thema, was wir zu besprechen haben, oder sind wir jetzt, haben wir alles durchgekaut? Haben unzählige Trainernamen genannt?
Genau. Im Prinzip wären wir jetzt mit dem Eintracht-Podcast Ausgabe Nummer 38 durch, freuen uns über Feedback, freuen uns auch über Ideen zu dem Thema Trainer. Wer wäre ein möglicher Kandidat? Wen würdet ihr gerne sehen? Feedback könnt ihr uns geben, einmal über unsere Facebook-Seite, über Twitter, über den Blog natürlich, da in den Kommentaren gern gesehen. Und ja, hoffen auf 6 Punkte gegen Schalke, ein Aufwachen in der Mannschaft und ja, wünschen noch eine schöne Restfaschingszeit, wünschen ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder, würde ich sagen. Macht's gut.